Ja, damit lade ich ein, dass jetzt die Kinder des Kindergottesdienstes zusammen mit dir, Katharina, den Raum jetzt verlassen. Also ich meine jetzt die Katharina in der zweiten Reihe, nicht die Katharina aus der ersten Reihe, nicht erschrecken. Ja, und ihr kommt dann nachher zur Taufhandlung wieder. Also Andreas ist ja auch dabei. Also in diesem Sinne wünschen wir euch jetzt eine kurze, gute Zeit im Kindergottesdienst und wir sehen euch nachher wieder. Bis dahin. Ja, liebe Taufgemeinde und heute natürlich im Besonderen, liebe Täuflinge. Der für den heutigen Sonntag vorgeschlagene Bibeltext aus dem Lukas-Evangelium passt wunderbar zu unserem heutigen Tauffest. Und ich möchte uns lesen, das hat man eher selten, dass die vorgeschlagenen Texte dann auch zu einem Tauffest passen. Aber dieser Text hat sich mir ganz neu erschlossen im Hinblick darauf, wie er denn sozusagen für ein Tauffest zu deuten oder auszulegen ist. Und zwar haben wir im Lukas-Evangelium Kapitel 17 die Verse 11 bis 19. Und wir sind mit Jesus und seinen Jüngern auf dem Weg aus Galiläa nach Jerusalem. Das ist ein langer Reisebericht. Kein anderes Evangelium berichtet so ausführlich über den Weg dann am Ende nach Jerusalem zum Passafest. Ihr wisst es, und da wartet Kreuzigung. Passion und Kreuzigung auf unseren Herrn Jesus Christus. Auf dem Weg nach Jerusalem gelangte Jesus an die Grenze zwischen Galiläa und Samaria. Und das ist noch bedeutend, wir sind also in seiner Heimatprovinz Galiläa und er wandert ja durch Samaria, was ein Jude sonst nicht tat, weil man hatte es nicht so, die waren nicht freundschaftlich verbunden, um es mal freundlich auszudrücken. Also auf seinem Weg nach Jerusalem gelangte Jesus an die Grenze zwischen Galiläa und Samaria. Als er dort in ein Dorf kam, standen in einiger Entfernung 10 Aussätzige. Die mussten sich sowieso mehr entfernt halten. Und riefen, Jesus, Meister, hab Mitleid mit uns. Jesus, Meister, hab Mitleid mit uns. Er sah sie an und sagte, geht und zeigt euch den Priestern. Das war das Gesundheitsamt der damaligen Zeit. Also er sagt, geht und zeigt euch den Priestern. Und während sie gingen, verschwand ihr Aussatz. Einer von ihnen kam, als er es merkte, zu Jesus zurück und rief, Dank sei Gott, ich bin geheilt. Und er fiel vor Jesus nieder und dankte ihm. Dieser Mann war ein Samaritaner. Jesus fragte, sind nicht 10 Menschen geheilt worden? Wo sind die anderen 9? Kehrt nur dieser Fremde zurück, um Gott die Ehre zu geben? Und Jesus sagte zu dem Mann, steh auf und geh. Dein Glaube hat dich gerettet. Steh auf und geh, dein Glaube hat dich gerettet. Der Wochenspruch aus Psalm 103 hatte ja schon ein Thema vorgegeben, nämlich das Thema der Dankbarkeit. Vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Und mit Lukas 17 können wir jetzt sagen, vergiss nicht, Jesus persönlich zu danken. Doch noch viel mehr ist unser Predigttext eine Frage nach unserem persönlichen Glauben und nach unserer persönlichen Beziehung zu Jesus Christus. Hast du ihm, Jesus Christus, schon eine persönliche Antwort gegeben? Bist du schon persönlich zu ihm umgekehrt und hast dich bei deinem Heiland bedankt, der dir alle deine Sünden vergibt und heilt all deine Gebrechen? Ich denke, ein Taufgottesdienst ist tatsächlich der passende Rahmen für eine solche Frage. Warum? Weil heute 5 junge Menschen in der Taufe ihren persönlichen Glauben an Jesus Christus bezeugen. Sie kommen mit dem heutigen Sonntag sichtbar öffentlich zu Jesus, um sich zu ihm zu bekennen, ihm zu danken und ihr weiteres Leben in dieser engen Bindung an ihn zu leben. Ihm, Jesus Christus, der am Kreuz mit seinem Leben bezahlt hat für meine Schuld und Sünde, der alles, was uns vom heiligen Gott trennt, ans Kreuz getragen hat. Und damit ein für alle Mal begraben hat. Ihm, Jesus Christus, eurem persönlichen Erretter und Erlöser, sagt ihr, liebe Täuflinge, heute Danke. Wenn ihr nachher ins Taufbecken gelegt werdet, dann ist das wie ein Begräbnis. Ihr werdet sozusagen mit Jesus ins Grab gelegt. Und so wie Gott ihn aus dem Grab auferweckt habt, so werdet auch ihr wieder aus dem Wasser gehoben. Ihr lasst euer altes Leben und alles, was euch von Gott trennt, heute hinter euch. Ihr versenkt es sozusagen, um dann mit Jesus in ein neues Leben aufzuerstehen. So könnt ihr dann ein neues Leben führen. Das drückt Paulus einmal aus. Wir werden das nachher auch noch mal ganz kurz hören, diese zwei Verse. Paulus hat sich über die Taufe nie länger ausgelassen, aber die Verse, die den längsten Zusammenhang darstellen, sind tatsächlich am Anfang des 6. Kapitels im Römerbrief. Und da schreibt er: Wisst ihr nicht, dass wir mit Jesus Christus gestorben sind, als wir auf seinen Namen getauft wurden? Denn durch die Taufe sind wir mit Christus gestorben und begraben. Und genau wie Christus durch die herrliche Macht des Vaters von den Toten auferstanden ist, so können auch wir jetzt ein neues Leben führen. Und das nimmt ja Bezug auf diese Symbolik des Versenktwerdens im Wassergrab und wieder aufgehoben werden. Das ist so die Symbolik der Grablegung mit Jesus nach seiner Kreuzigung und der Auferweckung, die er dann am Ostermorgen erfahren hat. Und Jesus sagt dir, Luisa, er sagt dir, Katharina, er sagt dir, Tade, dir, Enno und auch dir, Tom, steh auf und geh in ein neues Leben an Jesu Seite. Dein Glaube hat dich gerettet. Um jetzt Missverständnissen vorzubeugen, es ist nicht das Taufwasser, das rettet. Es ist der persönliche Glauben, der uns errettet. Unser Taufvers auf unseren Programmen, also den wir hier abgedruckt haben und der sich auch auf unseren Taufausweisen findet, ist ja das Wort aus Markus 16, 16. Wer zum Glauben kommt und sich taufen lässt, wird gerettet. Nun ist es wichtig zu wissen, wie dieser Vers weitergeht, denn es ist eigentlich nur Vers 16a. Denn der Vers geht weiter: Wer aber nicht glaubt, der wird verurteilt werden. Es heißt hier eben nicht, wer aber nicht glaubt und nicht getauft ist, wird verurteilt werden, sondern es heißt, wer aber nicht glaubt, wird verurteilt werden. Also die entscheidende Frage im Neuen Testament und in der Bibel und damit die Frage, die Gott uns stellt, ist die nach unserem persönlichen Glauben, und der macht sich fest an unserem Verhältnis zu Jesus Christus. Das Erstaunliche an dem Bericht in Lukas 17 ist doch, dass hier 10 Menschen, die in ihrer Zeit als Aussätzige quasi Todeskandidaten waren und die als Unreine auch noch vom Gottesdienst ausgeschlossen waren, weil sie als von Gott gestraft galten, dass diese 10 Aussätzigen alle in Jesus ihre letzte Chance erkannt haben, ihn anrufen, um sein Erbarmen und sein Mitleid bitten und damit um Heilung bitten. Und dann schickt Jesus sie einfach fort zu den Priestern. Die waren ja das Gesundheitsamt der damaligen Zeit. Jesus hätte natürlich auch direkt sie vor Ort mit einem Wort heilen können, doch er erwartet, dass sie seinem Wort vertrauen und sich auf den Weg machen. Und jetzt ist es so, sie machen sich alle 10 gemeinsam auf den Weg. Das heißt, sie vertrauen dem Wort, was Jesus ihnen sagt. Sie gehen los und während sie gehen, unterwegs bemerken sie, dass sie tatsächlich rein werden, dass sie gesund sind. Alle 10 erleben dasselbe Heilungswunder. Doch nur einer kehrt zu Jesus, seinem Meister und Heiland, zurück, um Gott Danke zu sagen, um Gott zu preisen. Ja, sein Niederfallen vor Jesus, das ist auch Ausdruck der Anbetung damals. Das war, wenn man vor jemandem niederfiel, dann war das quasi schon ein Stück Anbetung. Er betet also Jesus an. Und Jesus, der natürlich genau weiß, dass alle 10 geheilt worden sind, fragt: Sind nicht 10 geheilt worden? Wo sind die anderen 9? Kehrt nur dieser Fremde zurück, um Gott die Ehre zu geben? In Kapitel 10 hatte Jesus noch das ganz bekannte Gleichnis vom barmherzigen Samariter erzählt. Das ist, glaube ich, uns allen geläufig. Und hier, das finde ich ganz schön, gibt es moderne Bibelübersetzungen, ich glaube, die Basisbibel macht das so, die überschreiben unsere Verse mit dem dankbaren Samariter. Hier haben wir einen, der dankbar ist, und das ist ausgerechnet der Samaritaner. Doch zurück zur Frage von Jesus: Wo sind die anderen 9? Da der eine der Fremde war, wie es hier heißt, waren die neun anderen wahrscheinlich alle Juden. Also Volksgenossen des erwählten Volkes Gottes. Warum geben sie Gott, den sie doch besser kannten sollten als der Fremde, warum geben sie ihm nicht dieselbe Ehre? Also früher hat mich diese Geschichte tatsächlich immer überrascht. Und ich habe das, hab da so meine Fragen gehabt, ob das glaubwürdig ist, dass wenn 10 so ein Heilungswunder erleben, dass nur einer umkehrt, die anderen müssen ja auch mitbekommen haben, dass er umkehrt, um Jesus zu danken, das schien mir irgendwie nicht logisch. Allerdings sind wir alle schlauer geworden in den letzten 3 Jahren. Wir haben nämlich 3 Jahre Pandemie hinter uns. Und wenn wir uns dieses Jahr einmal umgeschaut haben, dann haben wir alle dieses Jahr etwas erlebt, was die 9 möglicherweise auch so gedacht und gemacht haben. Denn die Menschen sind ja in diesem Jahr in Scharen zu den Schützen und Volksfesten gepilgert und man hatte oft den Eindruck, sie versuchten mit Macht alles Verpasste nachzuholen. Und die 9 hatten sicherlich auch eine Menge nachzuholen und sind vermutlich zunächst einmal zu ihren Familien zurückgekehrt, denn als Aussätzige mussten sie sich auch von ihren Liebsten fernhalten. Isolation wegen Ansteckungsgefahr. Seit Corona ist uns das allen bekannt. Also wir lesen diese Geschichte auf einmal anders und uns ist klar, aha, die hatten tatsächlich einen großen Nachholbedarf von Leben. Wer weiß, manch einer wird vielleicht schon 3 Jahre dort aussätzig gewesen sein, mancher auch bedeutend kürzer. Nichtsdestotrotz, sie hatten alle offensichtlich andere Dinge, die für sie Priorität hatten. Neben der Frage nach dem persönlichen Glauben bleibt also die Frage nach unserer persönlichen Dankbarkeit. Und hier in dieser Geschichte, die Jesus erzählt oder die er erlebt, da ist das Verhältnis 1:9. 1:9, das wäre ein schlimmes Fußballergebnis. Ich bin ehrlich, ich finde 1:4 auch schon sehr peinlich. Da war doch was gestern Abend. Gut, man kann sich den Tag mit sowas verderben, kann man machen. Man muss es nicht. Ja, meine Frau war im Kino, sie hat das bessere Teil erwählt. Aber nun gut, 1:9, das ist kein gutes Verhältnis. Und ich möchte uns mal fragen, auch unsere Gemeindeglieder mal fragen, wie ist denn bei uns das Verhältnis von Dank und Bitte verteilt? Wie ist das bei uns, wenn wir beten, in unserem persönlichen Gebet, wie ist Dank und Bitte verteilt? Ja, ich kann mir vorstellen, wir haben etwa 9 Teile Dank und dann kommt auch nochmal eine Bitte. Es wird wohl doch eher so sein, dass wir immer in der Gefahr stehen, dass wir 9 Teile Bitte haben, was uns persönlich bewegt. Und dann, wenn wir so ganz groß das Eingreifen Gottes erleben, dann sagen wir auch mal Danke. Aber das Verhältnis ist auch bei uns ist so eine Sache. Das ist ja das, also meine Bedürfnisse, insbesondere wenn sie so drängend sind wie hier bei den Aussätzigen, die sind natürlich oben auf. Das ist mein Anliegen. Und das ist ja auch die Zusage schon in den Psalmen, und heilet alle deine Gebrechen. Und so sind sie heil geworden und dann ist nur einer zurückgekehrt und hat Danke gesagt. Man muss leider sagen, Hauptsache gesund ist an dieser Stelle zu kurz gedacht. Das ist ja so ein Spruch, den wir gerade in der Corona-Zeit jetzt, der hat wieder richtig Konjunktur bekommen, dass man sich verabschiedet mit Hauptsache gesund oder auch begrüßt mit Hauptsache gesund. Gesund sind sie alle 10 geworden. Gerettet worden ist nur einer, der persönlich zu Jesus zurückgekehrt ist. Und dazu möchte ich uns einladen, dass wir einmal überdenken, wie es denn bei uns aussieht mit unserem Verhältnis von Bitten und Dank. Und dann aber auch, dass wir uns wirklich einladen lassen, zu Jesus zurückzukehren und ihm Danke zu sagen für das, was er für uns getan hat. Und wir alle werden uns nachher, wenn wir gemeinsam das Mahl feiern, an das erinnern, was Jesus für uns getan hat. Dass er sein Leben gegeben hat und dass er sagt, erinnert euch daran. Und dass er uns auch verspricht, wir werden einmal mit ihm zusammen im Himmel ein ganz großes Mahl feiern mit allen, die zu seinem Volk dazugehören. Und dieses Volk der Christenheit, dieses Volk Gottes, des neuen Bundes, das wächst mit diesem Gottesdienst um 5 weitere Personen, jedenfalls in dem Zeichen der Taufe und dadurch, dass sie dann unserer Gemeinde, wie es in der Apostelgeschichte so schön hieß, hinzugetan werden. Amen.